Wir haben einen Matcha Latte in der Hand und denken über Abendmahl nach. Und was hat Star Fox damit zu tun? Oder begeben wir uns mit unserem Lambo nach Japan mit Forza Horizon 6? Du bist wieder mit dabei, wenn es heißt, dein Podcast geht los, Faith in Pixels.
Herzlich willkommen bei Faith and Pixels, dem Podcast über Gaming, Glaube und All in Between.
Ja, da geht es los. Die neueste Folge, die 28. mit Ruben, Robin und mir, Maxi. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu deinem Podcast Faith in Pixels, der Podcast. Heute mit einem ganz leckeren Getränk in der Hand oder auch nicht. Was hast du denn am Start, Robin? Wie geht's dir?
Moin, Maxi. Ich habe eine Flasche mit Leitungswasser in der Hand. Wahrscheinlich das leckerste Leitungswasser der Welt.
Auf jeden Fall.
Kann ich jetzt einfach mal behaupten, weil ich nicht alles an Leitungswasser so kenne, was es so gibt. Ja, und
Hochgestartet in dem
Ja,
Podcast.
Direkt mal, also ihr kennt mich doch, ne?
Das ist eine Challenge. Ihr sollt Robin jetzt euer liebstes Leitungswasser nach Hause schicken.
Schickt mir doch eure Trinkwasserproben, aber bitte vorher mit einem Test, ob da irgendwelche Sachen drin sind, die ich nicht trinken möchte.
Oh Mann, oder, die Einsendung möchte ich nicht haben.
Badewasser ist auch okay. Nein. Boah. Okay, lassen wir das. Ja, mir geht's gut. Ich habe eine recht anstrengende Woche hinter mir, wo ich auch wirklich nicht viel zum Zocken gekommen bin. Aber trotzdem, so das Event, auf das ich hingearbeitet habe, lief gut und ich habe positives Feedback bekommen und das hat mich dann auch danach sehr erleichtert. Und da konnte ich dann schön in ein Christi Himmelfahrt Wochenende starten. Ich hatte sturmfreie Bude, habe trotzdem nicht gezockt. Das ist wirklich erstaunlich, wirklich erstaunlich. Aber wie das halt so ist, ne? Dann nimmt man sich halt andere Dinge irgendwie vor und ja, die Zeit geht auch so sehr, sehr schnell vorbei. Aber
du sagst, du bist ganz schön oft drin, dass du keine Zeit zum Zocken hattest.
Das fragt mich mal. Ich weiß es doch auch nicht.
Ich frag dich doch.
Also das Einzige, was ich wirklich gerade mache, ist so Pokémon Pokopia einmal kurz einschalten, gucken, was da für neue Anleitungen da sind. Vielleicht irgendwie die täglichen Quests kurz erledigen, was dann ungefähr, keine Ahnung,
Dailies.
Ja, so 5, maximal 10 Minuten. Dann noch die Pokémon Pocket TCG App ran und ebenfalls nur 10 Minuten und das war's. So zu mehr komme ich gerade nicht. Und ich habe richtig Bock, das Lego Horizon Adventures Spiel endlich mal zu spielen, nice. Was schon seit Release eigentlich bei mir rumliegt. Und worauf ich jetzt richtig Bock bekommen habe nach dem EC-Festival. Aber meint ihr, ich komme dazu? Nein. Das ist wirklich zum Verrücktwerden.
Nein.
Also ich freue mich darauf, wenn ich mal wieder ein bisschen Freizeit habe, wo nicht irgendwie irgendwas ansteht, was schon irgendwie fast wie eine Verpflichtung ist. Genau, aber das reicht vielleicht von mir. Ruben, wie geht es dir denn? Und welches Getränk hast du in der Hand?
Oh, jetzt gerade habe ich meine SSD in der Hand. Die soll ich lieber nicht trinken. Bei mir ist ganz normal Kaffee. Wir nehmen ja um 13.45 Uhr gerade auf, also so das Mittagstief versuche ich zu bekämpfen, indem ich literweise Kaffee in mich reinschütte. Klappt auch eigentlich ganz gut. Ansonsten geht es mir sehr gut. Ich bin gesund und munter und fröhlich. Ich hatte gerade 6 Tage Kinderzeit quasi. Meine Frau war in Venedig. Da gibt es eine große italienische Kunstausstellung, so ein bisschen wie die Documenta in Kassel, die Biennale oder so heißt sie. Ich kann kein Italienisch. Und das war ganz cool. Da hat sie mir gestern Abend Bilder gezeigt. Und China hat ganz viel tatsächlich zu Black Myth Wukong ausgestellt. Das war richtig cool, weil sie dann mir das so zeigt und sagte, ja, ich dachte, ich habe das mal fotografiert. Du kennst es doch bestimmt. Und ein Kennerblick offenbarte, ja, das ist Black Myth Wukong. Und die Zeit mit meinen Jungs war einfach total schön. Ich habe das so genossen, mal so ja 6 Tage nur für die da zu sein. Ich meine, ich habe abends immer jeden Abend gestreamt, außer den einen Abend, als du mit Daniela im Stream warst, aber das kommt ja gleich im Recap. Aber tagsüber wirklich so nur für die Jungs da zu sein, das habe ich sehr, sehr genossen. Deswegen bin ich erstaunlich ausgeschlafen und fit. Aber jetzt fängt auch bei mir die Arbeit wieder normal an und jetzt geht einiges los bei mir. Also mein Mai wird noch ordentlich voll. Ich bin über Pfingsten predigend unterwegs beim CJB in Bayern. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, wie das so wird. Und dann sind wir noch auf Klausur und so weiter und so fort. Also wird nicht langweilig, aber es geht mir in alledem sehr, sehr gut. Bin sehr glücklich. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich. Also es ist echt cool, wie glücklich ich sein darf über das Leben, was ich so führen darf.
Yes. Schön.
Sehr gut, ihr beiden. Ja, ich habe auch ein leckeres Wasser. Eben hatte ich schon einen Kaffee am Start. Aber dazu später mehr, wenn wir über das Podcast-Thema sprechen. Aber erstmal komme ich zu den News, zur News-Abteilung. Ich habe es ja schon in dem Vorgespräch sozusagen gesagt, dass wir jetzt in diesem Bereich über die Spiele sprechen, die gerade rausgekommen sind oder wo ihr direkt angekündigt worden ist oder auf die ihr euch freut. Und das Schöne ist ja als Moderator, ich kann direkt selber loslegen, mit mich selber dran zu nehmen, weil mir brennt es nämlich unter den Nägeln. Ich habe bei einem Freund Forza 6 Horizon, also Forza 6 angespielt und ich muss sagen, das hat mich wirklich weggeblasen. Damit habe ich gar nicht so richtig gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja richtig schön im Japan-Setting, die Shibuya Scramble. Funktioniert auch ohne Ampelschaltung. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Das stimmt nicht. Ansonsten ist es schon cool, mit dem Lambo durch Japan zu düsen, die Atmosphäre zu spüren. Mich stört so ein bisschen dieses Horizon-Fest, weil ich eigentlich nur rumfahren möchte. Also ging es mir, als wir zusammen gespielt haben. Und das muss ich sagen, also grafisch ist das, also der hat nur so einen kleinen Bildschirm, ist das wirklich eine Bombe. Also das muss ich wirklich sagen. Und das sieht so krasse Japan-Feelings, hatte ich seltenst. Und das bei einem Rennspiel, damit habe ich null gerechnet. Der Vorgänger habe ich ein paar Stunden gespielt und es hat Spaß gemacht, aber war jetzt nicht so. Aber ehrlicherweise freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, es ist heute erschienen für PlayStation 5. Und für PC. Für PC ist heute rausgekommen. Für PlayStation ist es erst angekündigt. Und ich muss sagen, vielleicht ist das, also ich habe gehört, es soll sehr, sehr gut laufen auf dem Steam Deck, das habe ich auch. Vielleicht wäre das eine Überlegung, ob ich mir das Spiel mal zulege. Und jetzt seid ihr dran, Ruben, was ist denn für dich angekündigt worden? Spielst du auch mit dem Gedanken, dein Lambo zu starten nach Shibuya oder hast du anderes in der Platte?
Also ich finde das Setting auf jeden Fall von Forza Horizon 6 sehr, sehr schön, also allein grafisch, wie du auch schon gesagt hast, finde ich das sehr, sehr ansprechend. Ich bin halt einfach nicht so der Rennspiel-Simulationsmensch irgendwie. Ich bin eher wieder erstaunt, wie sehr die Spieler und die Kritikermeinung auseinandergehen. Also ich glaube, IGN hat dem Spiel sogar eine 10 von 10 gegeben, wenn ich mich richtig gerade entsinne. Und aber die Spielerstimmen sind eher negativ, was finde ich sehr interessant, ist gerade ja bei einigen Spielen so. Mixtape ist ein anderes Beispiel. Von daher, mich reizt das jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Ich freue mich, wenn du daran Spaß hast oder andere. Es gibt ja noch wirklich sehr, sehr viele andere Spiele. Ich freue mich gerade aktuell, in 2 Tagen kommt ja das neue Yoshi raus, Yoshi and the Mysterious Book. Da gibt es von dem lieben Manuel Fritsch, liebe Grüße gehen raus, dem Chefredakteur von IGN Deutschland, eine total schöne Vorschau, die mich sehr hellhörig hat werden lassen und tatsächlich mich auch das Spiel hat vorbestellen lassen. Von daher freue ich mich, wenn das da ist. Ich werde es auch streamen, habe ich mir schon vorgenommen. Von daher wird es am 21.05. da sein, aber ich werde es dann noch nicht spielen. Da freue ich mich sehr drauf. Das sieht richtig, richtig toll aus. Nicht nur cozy, auch das, sondern vor allen Dingen auch sehr, sehr experimentierfreudig. Also man wird da wohl sehr viel versuchen, experimentieren, scheitern in so einem grafisch, finde ich, zeitlosen Artdesign. Da freue ich mich schon wirklich sehr drauf. Ich bin gespannt, ob das die Qualität der ansonsten, finde ich, sehr, sehr großen, guten Yoshi-Reihe so halten kann. Aber zumindest das, was ich bisher gelesen habe, liest sich sehr, sehr gut. Genau. Rob, was ist bei dir so Yoshi-technisch? Das letzte Yoshi, was du gespielt hast, war nicht Yoshi, Yoshi's Island, oder?
Doch, ich glaube schon.
Tatsächlich,
ja. Also,
ich bin nicht entlarvt mit dieser Frage.
Es gab ja schon einige andere Yoshi-Spiele, die mich alle immer interessiert haben. Noch dieses eine Magic Yarn, ne? Das hat mich so angesprochen. Ich habe ja auch hier, ich halte ihn in die Kamera, so ein
Woll-Yoshi.
Genau, ein Woll-Yoshi als Amiibo. Ja, und so, das fand ich super knuffig, aber ich bin nie dazu gekommen, mir das zu kaufen. Und dadurch konnte ich es natürlich auch nicht spielen. Und auch dieses Yoshi-Spiel sieht fantastisch aus. Und ja, ich frage mich trotzdem, werde ich es mir kaufen? Ich weiß es nicht. Ja, genau. Nee, tatsächlich ist ein anderes Spiel, was ja tatsächlich ziemlich überraschend kam, hat jetzt meine Aufmerksamkeit mehr in den Bann gezogen. Und zwar das Remake von Star Fox. Damals für N64 entschieden als Star Fox 64. Und da gab es jetzt ja eine überraschend durchgeführte Nintendo Direct, wo auch schon ein bisschen was gezeigt wurde, Charaktermodelle und ja, irgendwelche Sachen, die hinzugefügt wurden, wie eine, ich nenne es jetzt mal, Prologgeschichte von James McCloud, dem Vater von Fox McCloud und so. Und das macht mich schon neugierig. Ich stehe aber auch nicht uneingeschränkt positiv dieser Ankündigung gegenüber. Ja, weil, also ich hatte sehr viel Spaß mit Freunden damals zu N64-Zeiten. Ich meine, wir, ne, Couch-Koop damals zu viert gegeneinander im Offline-Modus, so haben wir uns die Bomben da so um die Ohren geballert und so. Das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht und immer diese Ausweichrolle oder Loopings und so. Und ach, das war schon schön. Ich hätte aber jetzt ganz ehrlicherweise, wenn schon so eine neue Ankündigung kommt mit Fox McCloud, hätte ich mir ehrlich gesagt ein ganz neues Spiel gewünscht. So, ich meine, klar, das Spiel hat echt positive Bewertungen damals bekommen und es steht immer noch in hoher Gunst unter den Fans und so. Und das ist, ich sag mal, so eine sichere Geschichte. Bank, danke. Ich wollte Kuh sagen, aber irgendwie hat das nicht gepasst. Eine sichere Kuh. Ich kann verstehen, warum sie es machen. Man geht kein Risiko ein. Das hatten wir ja in den letzten Folgen auch immer mal wieder, ne? So mit Remakes und so weiter. Hier Assassin's Creed Black Flag zum Beispiel. Yeah. Genau. Ja, und das fühlt sich so ähnlich an. Ja. Und gleichzeitig bin ich natürlich neugierig, wie das Spiel sein wird. Und so, ich bin aber auch nie derjenige gewesen, der dann, ich sag mal, alle Routen erforscht hat, jedes kleinste Geheimnis irgendwie. Und dann gab es ja auch noch so ein Medaillensystem, wenn ich mich richtig erinnere, bei der N64-Version. Also ich habe Freunde, die da alles auf Gold oder was auch immer die höchste Stufe damals war, abgeschlossen haben und 100% und so weiter, die haben sich da so richtig rein gefuchst. wow. <Aha. lacht> so, nice. Aber ja, der war nicht schlecht. Ja, so ein Typ bin ich halt jetzt nicht und dementsprechend frage ich mich, wie lange ich dieses Spiel dann tatsächlich spielen würde. Aber das, was so auch, ich sag mal, online abgeht, so was die Kritik an dem Charakterdesign zum Beispiel angeht oder so, dass sich viele eher so gewünscht haben, den Mario Galaxy Film-Look von Fox. Also, ne, eigentlich so ein bisschen wie bei Donkey Kong, ne? Also, da wurde es ja sehr stark an den Film angelehnt, an den ersten Super Mario-Film. Hier hat man es nicht gemacht, aber das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so tragisch, weil ich ihn hier wesentlich cooler finde und nicht so Comic-Cartoon-mäßig. So, und deswegen.
Ja, das fühle ich so sehr. Ich habe das auch nicht verstanden. Also, ich finde es viel krasser, dass die das einfach Star Fox nennen, ohne irgendwas im Remake. Als ich die Ankündigung gelesen habe, da habe ich mich ähnlich wie du total gefreut. Ein neues Star Fox, weil damals hieß es ja bei uns Lilith Wars.
Ja.
Es hieß ja eben nicht Star Fox 64, sondern Lilith Wars. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, ein neues Star Fox. Ich fand den Look sofort mega nice. Und dann war meine Enttäuschung kurz so, okay, ist es ein Remake so? Aber ich. Und im Internet gibt es ja viele, viele lustige Vergleichsbilder auch, wie das so aussieht, die neuen Star Fox, also oder von Pebby, Slippy und so, von Toad, von Falco. Aber ich finde den Look total genial, muss ich sagen. Also ich bin sofort verliebt irgendwie.
Ja.
Ich hab's mir vorbestellt, sogar als Karte.
War so klar.
Also von daher.
Kostet ja, glaube ich, nicht 60 Euro. Ne?
Nee, also.
Es kostet 59,99 Euro, genau. Es kostet keine 60 Euro.
In der physischen Version.
Die physische, genau.
Ja, genau. 50 in der digitalen.
Ja, ich bin jetzt sehr stark wieder so ins Sammlertum abgerutscht.
Vielleicht
kannst du dir dann gerne mal schicken und dann kannst du es gerne mal spielen. Ich freue mich da auch sehr drauf, tatsächlich.
Ja, vielleicht finde ich ja in den Sommerferien ein bisschen Zeit, mal Sachen zu zocken, die schon länger auf der Halde liegen. Genau, ja, das ist so mein Take, was diesen Punkt angeht.
Ja, geil. Danke euch. Aber ich finde, Nintendo, das ist ja genau der super Übergang, danke euch, hat ja gerade sowieso ganz viele Sachen in der Pipeline. Also ich, nicht nur neue Amiibos für exorbitant viel Geld, die habe ich jetzt hier nicht aufgenommen, oder der neue Super Mario Galaxy Film, der nicht ganz so erfolgreich ist wie der vorherige. Und dann wird schon überlegt, da soll es noch weitergeben oder soll der oder soll es doch mal eine längere Pause geben. Aber welcher Film ja sehnsüchtig erwartet wird von sehr, sehr vielen Menschen, ist ja The Legend of Zelda Film. Der Live-Action-Film, muss man ja dazu sagen. Und der Start wurde jetzt verschoben und man denkt jetzt immer erst, oh Mist, nach hinten. Nein, ein bisschen nach vorne. Er erscheint nämlich eine Woche früher, nämlich nächstes Jahr. Am 7. Mai 2027 kommt The Legend of Zelda Film oder wie auch immer dann heißen mag, ins Kino. Und der neueste Starttermin, ich habe es gerade falsch gesagt, ist der 30. April. Also schon weniger als einem Jahr. In 11 Monaten ist der Film im Kino. Und was macht das mit euch? Freut ihr euch auf den Film? Seid ihr hyped oder sagt ihr, oh, wie wird das nur werden? Als Live-Action-Film wird das so ein bisschen Cosplay-esque. Was sagt ihr dazu, Robin?
Also erstmal habe ich mich gefragt, welchen Sinn es hat, einen Film vorzuverlegen, wenn es nur eine Woche ist. Also vor allem ein Film, der jetzt nicht, ich sag mal, keine Ahnung, jetzt Ende Juni anfängt, also im Kino anfängt, sondern jetzt. Also und dann so ganz kurzfristig so, und jetzt ist er übrigens schon in den Kinos und alle so, what? So nach dem Motto, so, oh, alle in die Kinos. So, jetzt so langfristig angekündigt, denke ich mir so, macht das jetzt den großen Unterschied? Also für mich nicht, also gefühlsmäßig lässt mich das richtig kalt, weil dass der Film kommt, ist ja schon lange angekündigt, aber warum macht man jetzt den Mitarbeitenden vielleicht sogar noch mehr Druck? So habe ich mich gefragt. Also Crunchtime ist mit Sicherheit auch in der Filmbranche durchaus verbreitet. Vielleicht nicht so extrem, weiß ich jetzt nicht, da habe ich keine Einblicke zu, wie in der Games-Branche. Aber irgendwie denke ich so, also und damit jetzt nur eine große Pressemitteilung rauszugeben und so weiter, finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen lächerlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, das Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Aber so, also was ich gerade meinte, war auch so ein bisschen wie so ein Shadow Drop. So plötzlich jetzt ist er in den Kinos. Ja. So wie krass wäre das denn, wenn das mal in den Kinos eingeführt werden würde? Ja.
Ja, genau.
Aber
wenn das irgendwie mit dem ersten Trailer zusammengekommen wäre oder so, der erste Trailer und dann am Ende ist immer das Datum und dann kommt es. Ich habe auch gedacht so, ja, okay, es kommt eine Woche früher und in China fällt ein Sack Reis um. Mhm. Also irgendwie. Ja. Und dann auch noch das Miyamoto, also ich meine, das wird wahrscheinlich Miyamoto nicht selber geschrieben haben, das war garantiert die Marketing-Abteilung von Nintendo. Aber das
KI.
This is Miyamoto, I would like to let you know. Also irgendwie, ich habe auch gedacht so, ja, okay. Aber vielleicht wissen die schon, dass GTA 6 dahin verschoben wird auf das Datum und deswegen haben die eine Woche vorverschoben. Aber ja, ich finde es auch interessant. ich lasse es auch eher kalt irgendwie so. Mhm. Ja.
Aber wie steht ihr dazu? Also ich muss ja sagen, ehrlicherweise, ich hätte mich gar nicht so im Blick eigentlich so ein Live-Action-Film, sondern eher so ein, im Stil von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom hätte ich gern einen Film gehabt. So ein bisschen wie diese Castlevania-Serie auch. So, da hätte ich irgendwie auch Bock drauf gehabt. Das ist jetzt so ein Live-Action, das kann natürlich auch so ein bisschen cringe werden. Ich denke so an die ersten Mario-Filme und so, keine Ahnung. Also da bin ich wirklich echt gespannt. Ich habe bis jetzt nie Zelda, also außer bei Cosplays, bei Gamescom oder so oder bei anderen Sachen, in echt gesehen. Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, wie das vorüberkommt.
Ja, aber also ich denke irgendwie, sie haben sich dafür entschieden, sie probieren es aus. Wenn es floppt, wird Nintendo, glaube ich, jetzt nicht ins Gras beißen. So. Und daher, also es gibt fantastische The Legend of Zelda Cosplayer, egal von welchem Charakter, also selbst die Orni oder so sind fantastisch gecosplayt worden schon, so diese Vogelmenschen und da denke ich, ja, also ich meine, Potenzial hat es allemal, wie gut es dann hinterher ankommt, kann ich nicht sagen, aber sag mal so, Live-Action-Serien auf Basis von Videospielen oder Comics haben ja jetzt in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren, einen echten Sprung nach vorne gemacht. Man nehme die The Last of Us-Serie oder One Piece oder so. Also die sind ja richtig gut angekommen. Und insofern hat man vielleicht einfach wirklich mal dieses Potenzial, was in Videospielen steckt, und nutzt es jetzt auch mal, so dass das mehr Anerkennung, Verbreitung, Akzeptanz findet.
Ja. Mhm. Ja, und die ersten Setbilder sind ja auch erstmal sehr gut angekommen. Also die finde ich auch erstmal sehr gut. Also von daher sehe ich jetzt auch erstmal gar keinen Grund, da kritisch zu sein. Ja, es gab ja auch schon mal eine Verschiebung, der ist ja auch nach hinten verschoben worden vor etwas längerer Zeit schon. Der sollte ja eigentlich schon früher erscheinen. Von daher war es dann vielleicht auch mit da eine Entscheidung, dass sie gesagt haben, wir haben es einmal nach hinten verschoben und jetzt können wir es auch eine Woche vor verschieben. Aber ich kann ja sehr den Podcast mit Gerion von Vier Augen für ein Halleluja an der Stelle empfehlen. Da hab ich ja mit ihm einen Cast aufgenommen zum zweiten Super Mario Film. Da haben wir auch über Legends of Zelda und auch über Videospielverfilmungen im Allgemeinen gesprochen. Also hört da gerne nochmal rein, wenn ihr da nochmal ein bisschen mehr Infos zu hören wollt. Aber ansonsten, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ehrlich so langsam auch müde, darüber zu sprechen, weil irgendwie sagen wir gefühlt auch immer das Gleiche so. Und es ist halt so, es ist jetzt halt einfach so das neue Pferd, was so ein bisschen durch Hollywood geritten wird, so dieses Videospielverfilmungen. Jetzt kam ja auch der neue Resident Evil Trailer raus. Also ich glaube, das wird uns längere Zeit begleiten, und manche werden es mögen, manche werden es nicht mögen. Ja.
Ja. Also ich bin gespannt. Ich meine, ich sage mal wieder, ich glaube, die Stories von Zelda bieten auf jeden Fall sehr viel Filmmaterial, und die Geschichte an sich, Zelda, Link, Ganondorf, bietet ja auch sehr viel. Also ich glaube, da ist schon viel Potenzial da, und die Fanbase ist ja auf jeden Fall riesig. Ja, wir leben ja auch in einer krassen Zeit, ihr habt das eben angesprochen, ne, wo sehr viel Live-Action-Filme rauskommen, aber wir leben auch in einer Zeit, Ruben, ich glaube, du hast das gesagt, dass wir zum allerersten Mal etwas erleben, was ich komplett nicht auf dem Schirm hatte. Und das hat mich total geschockt. Und ich dachte so, wow, wie krass ist das bitte, dass zum allerersten Mal Konsolen, die zum Konsolenstart einen gewissen Preis hatten, dass alle mittlerweile teurer geworden sind als zum Release. Das gab es bis jetzt noch nie. Und das finde ich ganz schön krass. Ruben, was sagst du dazu?
Ja, das ist auf jeden Fall krass, vor allen Dingen, weil dahinter ja Unternehmen stehen, die sowieso schon Millionen und Milliarden an Geld scheffeln und die das einfach nur machen, um weiterhin Millionen und Milliarden von Geld zu scheffeln. Also egal, ob Nintendo, Sony oder Microsoft, das Ziel dahinter ist ja eben nicht unbedingt, dass die Leute, die da arbeiten, entlassen werden müssen, sondern it turns out, die werden auch weiterhin entlassen. Und das Ziel ist eben auch nicht, dass sie sagen, wir müssen das machen, um die bestmöglichen Spiele zu generieren, sondern einfach nur die Aktionäre, das sind alles börsendatierte Unternehmen, dass die einfach weiter die Aktionäre zufriedenstellen können und weiter wachsen. Wir leben in einer Zeit, in der Wachstum das Wichtigste ist irgendwie, egal auf welche Kosten gefühlt. Und ja, Nintendo könnte genauso gut sagen, wir machen das jetzt einfach mal 30 Euro günstiger statt 30 Euro teurer, also jetzt als prominentestes Beispiel oder aktuellstes Beispiel. Aber nein, sie entscheiden sich dafür, sie 30 Euro teurer zu machen. Jetzt heute Morgen kam erst die News, dass jetzt auch Sony PlayStation Plus nochmal teurer machen wird, also diese monatliche Subscription, die man da machen kann. Also es ist, ich weiß nicht, ich hoffe einfach sehr, dass das irgendwann mal aufhört wieder und dass sich irgendwie dieses Wachsen, 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 mehr, dass es irgendwann aufhört, weil nochmal, diese Unternehmen würden nicht pleite gehen, Nintendo würde nicht pleite gehen, wenn sie das jetzt nicht machen würden, gerade die Switch 2, jetzt ist ja gerade das Fiskaljahr beendet worden, das heißt von Nintendo und auch von Sony, von Microsoft habe die Zahlen nicht eingesehen, kann man auch sehen, wie viele Leute zum Beispiel bei Nintendo arbeiten, wusste ich auch nicht, aber es sind knapp, ich glaube 8.300 Leute arbeiten bei Nintendo und wie viel unfassbar viel Geld die machen, und die wollen einfach weiterhin so viel Geld machen und im Idealfall sogar mehr, und die würden nicht arm davon werden, wenn sie jetzt sagen würden, wir genau, diese Speicherkrise, die durch KI verursacht wird, die RAM-Preise sind einfach extrem orbitant hoch, die Grafikkarten sind extrem orbitant hoch, aber Nintendo hat einfach, und das kann man nachlesen, das ist bewiesen, zum Launch der Switch 2 extremst viele Switch 2 produzieren lassen. Ich kenne auch niemanden, der zum Launch der Switch 2 keine bekommen hat. Und ja, von daher, ich finde das alles kritisch. Ich meine, Nintendo, muss man sagen, die haben es ja noch human gemacht. Ich glaube, erst im Herbst kommt die Preiserhöhung. Und man kann sich, also großer Tipp da, man kann sich jetzt noch eine Switch 2 auch holen und kriegt, ich glaube, Pokémon Pocopia, Super Mario World oder Donkey Kong Bonanza gratis dazu, sogar zum alten Preis. Okay. Das ist anders als bei PlayStation oder bei Xbox, ist es nicht so von jetzt auf gleich so. Aber gerade für das, was man bei der Switch 2 bekommt, also diese eigentlich überaltete Grafikkarte und alles, das ist einfach, die war schon zum Launch eigentlich zu teuer. Und deswegen, ach ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, wir kaufen die Dinger trotzdem. Ich habe mir Star Fox auch vorbestellt. Es ist einfach Marken, die ich liebe, Spiele, IPs, die ich liebe, Konsolen, die ich gerne nutze, die wir ja auch für unseren Content nutzen. Und dennoch ist es einfach so schade, dass das halt so im Vordergrund steht und nicht ein, wie können wir die bestmöglichen Konsolen, die bestmöglichen Spiele machen oder so dafür sorgen, dass alle sich die leisten können. Wie schön wäre das, wenn Nintendo sagen würde, wir wollen eine Konsole machen, die ist so günstig, dass sich alle die leisten können. Aber für 500 Euro, das ist scheiße viel Geld.
Du hast das S-Wort genommen, benutzt.
Ja, es ist aber schon.
Ja, und gleichzeitig, ich stimme dir in allen Punkten zu, und gleichzeitig denke ich mir, Leute haben es ja auch nicht mehr alle, die das dann kaufen. Also Nintendo macht es moderat und so weiter. Der Preis ist trotzdem echt krass hoch. Für mich hat sich die Switch 2 erst mit Pokémon Pocopia wirklich gelohnt. Davor nicht, mit Mario Kart World nicht, Donkey Kong Bonanza nicht. Ich hatte die echt auch wochenlang einfach ungenutzt irgendwo in einem Regal liegen lassen. Und erst mit Pokémon Pocopia war es dann für mich so weit, dass ich sage, okay, jetzt hat es sich für mich wirklich mal gelohnt, diese Konsole gekauft zu haben. Aber wenn ich da an andere, ich sag mal, Sammlergebiete denke, also Lego, Pokémon-Karten. Die Leute kaufen das wie verrückt und diese Preise sind so ungerechtfertigt. Also Pokémon-Karten sind, ist Papier. Ja. Das ist wirklich mit ein bisschen Folie drauf. Ja, und es gibt aber Leute, die dann bestimmte Karten, keine Ahnung, für mehrere hundert Euro oder vielleicht sogar tausende Euro kaufen. So, solange das halt, also man beschwert sich über die Preise, aber es gibt anscheinend also Menschen mit Prioritäten, die dann dafür sorgen, dass das halt auch einfach weiterhin gekauft wird. Und dann denke ich mir, also so schlecht kann es euch nicht gehen, wenn ihr das macht. So. Aber, aber wahrscheinlich kritisiere ich hier auch einfach die Falschen und diejenigen, die da einfach genug Geld auf dem Konto haben und das irgendwie als Investition oder sonst irgendwas sehen, keine Ahnung, irgendwelche Scalper oder sonst irgendwie, und Leute, die sich halt gerne einfach ein Spielzeug kaufen möchten oder eine Unterhaltungshardware oder so, die gehen dann leer aus, weil die halt einfach nicht genug Geld verdienen. So, also das... Ja.
Wir haben eine neue Rubrik, die heißt Recap. Was ist seit der letzten Zeit passiert? Haut mal ruhig raus, was ihr erfahren habt.
Ja, ich hatte, also ich glaube, ich sag's ja gerade öfter an verschiedenen Stellen, ich sag's auch gerne hier nochmal. Ich würde schon sagen, dass in den letzten 4 bis 8 Wochen bei uns irgendwas hat sich verändert, irgendwas ist anders geworden. Im Positiven. Und bei mir hat sich das auch wieder in den Streams so gezeigt, die einfach mega geil waren, muss ich einfach sagen. Jetzt letzte Woche habe ich ja 5-mal gestreamt, also am Dienstagabend war der Demo-Dienstag. Mittwochabend habe ich mit dem Tigerato, mit dem Tim A Way Out finalisiert. Am Donnerstagabend habe ich Ark Raiders mit Felix und mit Alex gespielt. Am Samstagabend habe ich dann Pragmata weitergezockt und am Sonntagabend Tomodachi Live. Und alle Streams waren unterschiedlich und gleichzeitig einzigartig. Also Demo-Dienstag war einfach lustig, weil die Community halt so eine lustige Entscheidung getroffen hat und die Spiele ganz okay waren. Das Finale mit Tim von A Way Out war einfach sehr emotional. Das ist ein krasses Finale, krasses Spiel. Gefühlt war ich der Einzige neben Tim, der das Spiel noch nicht gespielt hat. Und auch alle im Chat meinten so, gleich kommt das Ende. Wie findet ihr das Ende? Blablabla. Und achtet darauf. Genau, und dann mit Felix und Alex Ark Raiders, wir haben fast 3 Stunden gespielt, das hat so viel Spaß gemacht, das war so genial. Felix ist 17, Alex ist 41, ich mit 38 und wir waren dann so ein Trio. Das war so genial, das hat so viel Spaß gemacht, wir haben uns auch so gut unterhalten. Am Samstagabend bei Pragmata waren wir nur zu dritt, der Kevin war mit am Start, die Dame und ich, und wir haben viel über Mobbing gesprochen, hatten echt ein sehr emotionales Gespräch über dieses Thema, auch sehr ehrlich, authentisch und auch sehr biografisch. Auch ich habe viel aus meinem Leben so erzählt und dann am Sonntagabend Tomodachi Live. Es ist jetzt so, dass Dame und Daniela in Patrick verliebt sind. Also Patrick ist auf der Faith and Pixels Insel der absolute Frauenmagnet. Und das wird super, super spannend, wie sich das jetzt so entwickelt. Außerdem sind da jetzt noch Felix und Kevin mit dazugekommen. Das heißt, die Insel wächst. Das waren einfach alle Streams so cool. Genau, das, ich liebe es einfach gerade. Ich liebe es gerade zu streamen, mit den Leuten unterwegs sein. Danke vor allen Dingen an Dame, die wirklich bei jedem Stream mit dabei war. Robin, ich habe gesehen, ich war ja bei dir auch kurz dabei, immer mal wieder abgesehen. Bei dir war sie ja auch da. Also Dame ist, glaube ich, so die letzte Woche war sie jeden Abend bei uns mit am Start. Aber auch Patrick aus seinem Urlaub hat sich zugeschaltet und schreibt dann immer nur, ich bin eigentlich im Urlaub, ich kann euch nicht, ich wollte nur kurz Hallo sagen und wie geht's dir? Und irgendwie der Alex, ach genau, ich habe die einfach so lieb, die Leute. Und ich bin so happy, dass die, dass da einfach so eine Community von richtig coolen Leuten wächst und die auch ehrlich ist, mit denen wir coole Gespräche, ehrliche Gespräche führen können, eben keine Antworten liefern, sondern eher, ja, also gerade der Stream zum Thema Mobbing, wo wir auch eher Fragen aushalten, Zweifel aushalten, auch leidvolle Erfahrungen gemeinsam aushalten und nicht sagen, wie wir es mit der toxischen Positivität eben hatten, ja, bete einfach mehr, lies einfach mehr Bibel. Ach, das war einfach richtig krass so und ich habe es auch beim letzten Podcast schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich mir so krass viel mehr Wachstum wünsche. Also auf der einen Seite natürlich schon und auf der anderen Seite genieße ich das so sehr, jetzt für die einzelnen Menschen so viel Zeit und Raum und Kapazitäten noch zu haben, dass ich halt irgendwie Pragmata spielen kann, was ein tolles Spiel ist. Ich hoffe, ich beende es am Donnerstag. Also ich bin kurz vorm Endboss, glaube ich. Ich kann so ein geiles Spiel spielen und gleichzeitig mit nur zwei Leuten, mit Dame und Kevin, so ein tiefes Gespräch führen. Das ist schon einfach Premium und ich darf das auch noch Arbeit nennen. Also ja, es ist, also von mir aus mehr. Und genau, auch die Kommentare, letzte Woche war so gefühlt die Woche der Kommentare. Bei YouTube gibt es jetzt gerade wieder jemanden, der irgendwie gefühlt jedes Let's Play von mir kommentiert. er hat geschrieben auch, er hört hauptsächlich unseren Podcast. Also von daher, liebe Grüße an Amos 8984. danke für deine vielen, vielen Kommentare, die du gerade so unter die Videos schreibst. Ja, also ich will gerne mehr Faith and Pixels machen. Für mich ist es gerade einfach total schön, dass es mehr wird, dass es wächst und ja, für mich einfach so sinnerfüllend ist und mir so viel Spaß macht. Ist einfach geil, so, wenn ich mal so ganz ehrlich mal so sagen darf. Und ich habe noch so viele, unendlich viele Ideen, auch dank Leuten aus der... Aber jetzt höre ich auf. Ich muss jetzt aufhören. Sonst. Robin, wie war's bei dir?
Alles gut.
Ja,
warum habt ihr nicht die Bob Marley-Kategorie beim Quiz genommen? Das ist ja die eigentliche Frage.
darauf antworte ich gleich. Genau, also bei Instagram, wir sind weiter am Content produzieren mit den diesen Themenreihen so zu den unterschiedlichen Podcasts. Schaut da gerne mal rein. Kommentiert auch, wenn ihr die seht, weil da ist es tatsächlich gerade noch, ich sag mal, da ist noch viel Potenzial nach oben. Ihr beide, Maxi und Ruben, ihr seid immer diejenigen, die auf jeden Fall irgendwie kommentieren, entweder mit einer Flamme oder mit noch irgendwie einem kleinen Kommentar oder sowas. Aber tatsächlich ist es echt eine Herausforderung, Menschen dazu zu bewegen, zu kommentieren. So, und ich denke mir, wenn die sich unseren Content angucken, also die Aufrufzahlen sind für mich erstmal völlig in Ordnung, so, aber die Leute dann dazu kriegen, nicht nur sich dazu, also nicht nur den Content anzuschauen, sondern auch tatsächlich eine Reaktion, eine Interaktion zu beginnen, das ist jetzt gerade die Hürde, die es zu knacken gilt, sage ich jetzt mal. Also wenn ihr das hört, lasst doch mal eure Gedanken da, wenn ihr irgendwie Gedanken habt. Und ich glaube schon, dass den Content, den wir produzieren, Gedanken produziert. Also zumindest mal irgendwie eine Art von Reaktion, ja, gedanklich oder wie auch immer. Und wenn es nur Widerspruch ist, es ist ja völlig in Ordnung, auch zu widersprechen. Also ihr müsst ja, ja, gar nicht unserer Meinung sein, sondern also das ist ja das, was wir auch meinen mit offene Gespräche ohne Dogmatik. Wir haben eine bestimmte Perspektive auf die Dinge, die aber überhaupt nicht universalisierbar ist. Und eure Lebensumstände, eure Erfahrungen können ganz, ganz andere Antworten auf ähnliche Fragen liefern. Also da würde ich mir echt wünschen, dass es da so geschieht wie jetzt bei dir in den Streams, Ruben, und das finde ich richtig, richtig cool, dass sich da Menschen öffnen, dass es da Interaktion gibt und so, und das wünsche ich mir für Instagram auch. Genau.
Ja.
Ja, und du hast es jetzt gerade angesprochen. Also, eine Ära geht zu Ende. Wirklich, es ist wirklich eine Ära. Doch. Was für ein Finale, genau. Also, mit der lieben Daniela habe ich ja die letzten, ich glaube sogar 9 Monate, seit August 2025.
Wirklich?
Ja, im August 2025 haben wir angefangen. Die erste Kooperation, die alle anderen Kooperationen überdauert hat. das war wirklich wild. Genau, haben wir Split Fiction angefangen und haben es endlich beendet. Und eine Woche später, im Anschluss, haben wir dann noch einen Community-Stream veranstaltet, wo Leute, die uns zuschauen, auch mitmachen konnten und so. Und das war, also sowohl der allerletzte Split Fiction Stream war toll, als auch der Community Stream war schön, auch wenn jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute da waren, aber das mag auch an dem Wochenende liegen, weil es der Freitag von dem Himmelfahrtswochenende war. Mhm. Da sind ja auch viele Leute unterwegs und so war vielleicht nicht so der klügste Zeitpunkt. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Split Fiction ist ein fantastisches Spiel, sehr abwechslungsreich, und das hat am Ende echt nochmal Dinge rausgehauen, wo wir so, what? Also, schaut euch mal bei Instagram das Reel an, was ich da auch veröffentlicht habe. So, das war wirklich so mindblowing plötzlich. Und beim Community-Stream haben wir dann erstmal Gartic Phone gespielt, mehrere Runden. Das war teilweise richtig, richtig lustig, was da, ne, also für diejenigen, die es aus der Corona-Zeit nicht kennen, das ist so eine Art stille Post-Extrem. Jemand schreibt eine Situation auf, die gezeichnet werden muss. Von dem Nächsten wird das wiederum interpretiert, diese Zeichnung. Und diese Interpretation der vorherigen Zeichnung wird wiederum gezeichnet und so weiter. Und so geht das, so viele Spieler man eben auch hat. Und das war einfach richtig, richtig schön. Und hinterher haben wir noch ein bisschen so Quizze gespielt, genau. Und da auf so einer im Browser, so musste man sich nicht anmelden, und das war auch ziemlich random, was da so an Fragen auch gestellt wurde teilweise. Und nachdem man eins beendet hat, konnte man sich zwischen einem von dreien entscheiden, um einfach weiterzumachen. Und da war auch dieses Bob Marley-Quiz dabei. Aber hast du ja dann selbst gemerkt, dass wir damit nicht so viel anfangen konnten.
Ja.
Genau. War auf jeden Fall lustig, hat Spaß gemacht, war eine gute Zeit. Daniela und ich überlegen tatsächlich, ob es nicht doch vielleicht nicht die ganz letzte Folge Split Fiction war.
Nein.
Also, nee, Quatsch. Die in den Streams haben es ja auch schon direkt mitbekommen. Es ist nämlich so, dass die Hauptstory immer wieder von so Nebenstories unterbrochen wird. Und wir haben zwei nicht gefunden, haben zwei übersehen, und da ist jetzt die Überlegung, ob wir die vielleicht nochmal nachholen. So, also es gibt maximal noch einen Stream, wo wir diese Sachen machen, aber wir haben noch keinen Termin. Wir hätten schon Bock drauf, aber ob es jetzt letzten Endes dazu kommt, das wissen wir noch nicht.
Ja.
Genau, aber das wäre jetzt nochmal so eine Möglichkeit, mit Daniela nochmal zu streamen. Sie hat auf jeden Fall auch Lust auf eine weitere Kooperation, und da werden wir auch miteinander im Austausch bleiben. Genau. Liebe Daniela, vielen Dank dir an dieser Stelle für diese coole Zeit, für die guten Gespräche, und es war wirklich schön.
Ja, danke Daniela dafür, danke Rob. Für diese wunderbare Kooperation. Ich weiß nur, das allererste Mal habe ich das gesehen, und dann, es waren richtig coole Sachen sind da entstanden. Ich bin sehr dankbar dafür und wirklich diese Kooperation und alle anderen Kooperationen befruchtet und entstehen lassen. Also danke dafür, Daniela, wenn du es hörst, und danke Rob dafür, dass du das ja auch mitgestartet hast für die Kooperation mit Daniela. Das war richtig toll. Auch das immer einzuschalten. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja, mir auch.
Ja, das Coole ist ja, mein Thema, was ich jetzt einbringen möchte, startet direkt das Deep Talk-Thema. Ich spiele ja gerade ein Spiel, was so ein bisschen aus der Not geboren war. Und was jetzt doch auch ein Spiel geworden ist, wo ich sagen würde, das passt sehr gut auch zu uns, nämlich Coffee Talk. Und das ist ja ein Spiel, was ja nicht von Action lebt, nicht von großen Heldentaten, sondern davon erzählt, dass Menschen nachts in ein kleines Café kommen dürfen, mit ihren Geschichten, mit Ängsten, mit Spannungen, Fragen, aber auch Sehnsüchten. Und ich sag mal der Barista, aber da habe ich im letzten Stream, musste ich mich korrigieren, oder die Barista, die löst dabei nicht alles. Der Raum verändert die Menschen. Und ich finde, genau darin steckt für mich eine unglaublich starke Frage an Kirche. Sind wir eigentlich noch ein Ort, an dem Menschen sein dürfen? Nicht perfekt, nicht fertig, geistlich genug, nicht angepasst, sondern vor allen Dingen eine Sache: willkommen. Denn bei Coffee Talk, da sitzen Elfen neben Orks, Vampiren, neben Menschen, unterschiedliche Lebensrealitäten treffen aufeinander und trotzdem entsteht zusammen Gemeinschaft. Nicht durch Gleichheit, sondern durch Atmosphäre, Zuhören und Verlässlichkeit. Und ich habe uns einfach mal vier Fragen mitgebracht und ich denke, ich stelle jetzt einfach mal die erste Frage und bin mal gespannt. Ja, Ruben, du warst jetzt länger nicht dran, was du dazu sagst. Wann hast du dich denn das letzte Mal in einer Kirche, in einer Gemeinschaft von Menschen, der Gläubigen, die Gläubige sind, herzlich, wirklich willkommen gefühlt und warum?
Also du meinst ja immer klassische Kirche, ne? Jetzt, du meinst nicht Gemeinschaft der Gläubigen im Sinne von, also bei dem Gottesdienst war ich jetzt erst am letzten Sonntag, aber das war eben nicht in einem Kirchengebäude. Richtig? Du meinst ja das Gebäude
ja beides,
Kirche.
Ja, kannst ja beides erstmal erzählen.
Okay, also es sind für mich auf jeden Fall weniger die Orte, also so das Gebäude Kirche, sondern halt die Menschen, die ich treffe. Und deswegen frage ich so nach, weil in dem Gebäude Kirche, wie wir das alle kennen, mit Turm und Glocke und so weiter und so fort, Altar, da bin ich tatsächlich privat fast gar nicht mehr, sondern wenn dann dienstlich. Ich arbeite ja auch als Predikant bei uns in der Landeskirche und habe ich dann auch erst durch meine Predikantentätigkeit kennengelernt, den Spruch, dass man sagt, der Pfarrer geht eigentlich nur in die Kirche, wenn er den Gottesdienst hält. So. Und ich bin jetzt kein Pfarrer, aber zumindest bei mir als Predikant ist das genau so. Ich gehe eigentlich nur dann in die Kirche, also in die klassische Kirche, wenn ich den Gottesdienst halte tatsächlich. Von daher kann ich das da gar nicht so sagen. So, aber für mich macht es auf jeden Fall jetzt nicht das Gebäude, weswegen ich mich dann, wenn ich da reingehen würde, nicht willkommen heißen, gefühlt haben würde, wie auch immer, sondern es sind da die Menschen, die ich treffe, die Menschen, die da sind, die freundlich auf mich reagieren. Und genau, jetzt vergangenen Sonntag war ich in einem Gottesdienst in Kassel mit meinen beiden Söhnen und da sind einfach in einer Gemeinde, das ist der Heimathafen in Kassel. Es war richtig spannend. Mira Ungewitter war da, eine Pfarrerin aus Wien. Das ist die Frau von Marco Michalzig. Vielleicht kennen der oder die eine andere diese beiden Personen. Sehr spannend. Sie hat ein Buch geschrieben, Gott ist Feministin, und hat daraus gelesen. Und das war irgendwie zum einen ein toller Gottesdienst, von dem ich aufgrund meiner Söhne gar nicht so viel mitbekommen habe. Aber, oder nicht so viel, wie ich gerne gewollt hätte. Aber vor allen Dingen waren es halt die Menschen. Da gehen einfach super viele von meinen Freunden hin. Manche, die ich auch lange nicht mehr gesehen habe. Manche habe ich da getroffen, die ich vor 14 Jahren oder so in Kassel mal kennengelernt habe. Und jetzt irgendwie da wieder einen Ort finden, in dem sie sich wohl fühlen und in dem sie sich aufgenommen fühlen. Ja, und genau, für mich macht es halt an beiden Stellen die Menschen aus. Ich brauche es nicht, dass Leute auf mich zukommen und sagen, hey, du bist doch neu hier. Oder ich finde es auch richtig peinlich, immer wenn in Gottesdiensten gefragt wird, wer ist denn zum ersten Mal hier? Und hier kriegt ihr noch ein Willkommenspaket oder sowas, sondern wenn einfach Menschen da sind, die ich mag, dann ist fast auch nicht so wichtig, was ist jetzt, wie sieht der Gottesdienst dann selber aus, sondern es sind halt die Menschen, die für mich dann auch Gemeinde ausmachen, so. Genau. Ich weiß nicht ganz genau, ehrlich gesagt, ob das deine Frage beantwortet hat, aber das ist auf jeden Fall meine Antwort.
Rob, wie geht's bei dir?
Ich finde die Frage tatsächlich schwierig, weil ähnlich wie Ruben, bin ich in Kirchen, bin ich in Gemeinden vor allem beruflich inzwischen unterwegs und das nicht nur in einer, sondern in sechs. Und ich habe mir zu deiner Frage so die Frage gestellt, okay, wann war eine Zeit, wo ich mich wirklich willkommen gefühlt habe? Ich fühle mich nie unwillkommen, möchte ich jetzt mal an dieser Stelle sagen. Ich habe selbst noch am vergangenen Donnerstag, am Himmelfahrtsdonnerstag einen Gottesdienst gestaltet, den ich sehr schön fand, den ich willkommen fand, zumindest für bestimmte Zielgruppen und so weiter. Aber wann habe ich mich mal zum letzten Mal in einer Kirche wirklich willkommen gefühlt? Ich glaube, da, wo ich selbst noch Teil einer Kirchengemeinde war. Also wo ich nicht nur am Gottesdienst teilgenommen habe, sondern auch weitere Angebote angenommen habe, wo ich mit Menschen Kontakt hatte, wo ich die Leute kannte und die sich gefreut haben, mich zu sehen und so weiter und so weiter. Nicht, dass das jetzt nicht noch so wäre in meiner Arbeit, aber die Rolle hat sich verändert, würde ich sagen. Es ist eher so, ich bin auf so einer, ich nenne es jetzt mal Metaebene aktiv. Ich begleite viele Prozesse, mache viel Orga. Ich gestalte natürlich auch Gemeindeleben, aber für Jugendliche, nicht für mich. So. Und dementsprechend bin ich eher in der Rolle, anderen hoffentlich eine willkommene Kirche oder eine willkommen heißende Kirche anzubieten, als dass ich jemand bin, der Empfänger ist. So, ich bin Anbieter, ich bin Sender, ich bin aber nur bedingt Empfänger. Viel eher spannend fand ich so die Frage, wann habe ich mich das letzte Mal so richtig unwohl in Kirche gefühlt?
Ja.
Und da ist mir eine Situation eingefallen, die ist zum Glück schon ein paar Jahre her, aber da bin ich auch schon in Kirche tätig gewesen als Hauptamtlicher und ich habe mir echt Mühe gegeben. Damals hatte ich 3 Kirchengemeinden zu versorgen und ich habe mich echt bemüht, auch fair zu bleiben und immer wieder zu wechseln und die Gottesdienste zu besuchen und so weiter und so weiter. Und da hat mich dann einmal ein Küster-Ehepaar, die haben sich die Aufgaben da geteilt, am Eingang begrüßt, ach, auch mal wieder da. Und da dachte ich,
ja, okay,
ihr seht mich hier nach nur noch zu dienstlichen Zwecken, so nach dem Motto, also Konfirmation oder sonst irgendetwas. Also die Begrüßung an der Tür hat eine Wirkung, sage ich jetzt mal. Hast du nicht bestritten, Ruben, aber da dachte ich so, ja, okay. Also wenn ihr so mit den Leuten umgeht, braucht ihr euch nicht wundern, wenn die Kirche leer bleibt. So, ne? Also, ja. Das sind so meine Gedanken zu dieser Frage.
Ja, das finde ich total spannend, weil ich glaube, das nimmt genau das auf, wo Kirche sich vielleicht auch meiner Meinung nach hin entwickeln kann, sage ich jetzt mal. Es gibt ja, ich habe euch 2 Links, die wir gerne auch den Menschen, die den Podcast hören, zur Verfügung stellen. Einmal von Stephen Freisner, ich weiß nicht, wie man ausspricht, wo es darum geht, dass Kirche ein dritter Ort sein kann. Und dasselbe auch von der von katholisch.de, von Dominik Blum, wo es darum geht, Kirchengemeinden müssen dritte Orte werden. Und ich finde, die Überschrift lese ich nur ganz kurz mal vor, die fand ich ganz cool. Cafés, Bibliotheken und Biergärten haben etwas gemeinsam. Sie bringen Menschen unkompliziert zusammen. Können solche Orte der Begegnung auch in der Kirche stattfinden? Und das fand ich total spannend, einfach diese Gedanken dazu zu haben, ob Kirchen vielleicht irgendwie dritte Orte sein können, wo Menschen mit Zweifeln, keine Ahnung, geschiedene, einsame Gamer, religiöse Sprache zusammenkommen können, unter dem Dach des oder der Idee von Kirche und trotzdem niedrigschwellig, zugänglich für alle Klassen, community-übergreifend und so, dass diese vielleicht gesellschaftlichen Unterschiede abgeschwächt werden, weil häufig erreichen wir ja, wenn wir Milieustudien uns angucken, doch meistens die Hochgebildeten und die auf diakonische Arbeit angewiesenen Menschen und der Rest der Milieus erreichen wir bei klassischen Kirchenangeboten gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob einer von euch beiden die Artikel gelesen hat oder sich wenigstens mal überflogen hat. Robin, du nickst gerade. Sag mal was mal dazu. Wie geht's dir mit diesen dritten Orten? Hast du das schon mal gehört oder ist das eher was Neues für dich oder kannst du damit gar nichts anfangen? Hast du Widerstand? Ja.
Also Widerstand habe ich auf gar keinen Fall. Ich finde solche Projekte mega gut. Ich bin schon seit Jahren an der FreshX-Bewegung interessiert, die ja neue Ausdrucksform von Kirche auch nach Deutschland bringen will und auch schon gebracht hat. Das ist ja eine Bewegung, die sich in Großbritannien entwickelt hat, so wo auch Mitgliederschwund dazu untersucht wurde und man dann gesehen hat, dass lokal ganz kreative, neue, ganz kleine Formen von Gemeinschaften, von Kirche, eben neue Ausdrucksformen von Kirche gebildet haben, die, finde ich, zumindest eine gewisse Nähe, vielleicht nicht ganz so, wie der Herr Blum es gemeint hat, dritte Orte sind oder werden. So, und wie gesagt, das gibt es hier in Deutschland auch. Und ich fühle da so in mir eine gewisse Sehnsucht, aber auch Diskrepanz, muss ich sagen. Sehnsucht, weil ich denke, ja, genau das wäre ein Ort, wo ich mich willkommen fühle. So, ja, also stellt euch einfach mal ein Brettspiele-Café mit Gaming-Sparte an einem Ort vor irgendwo in der Innenstadt oder was weiß ich, was jetzt bei mir im Dorf, keine Ahnung, direkt neben einem Dorfgemeinschaftshaus oder so. Da sind immer Leute, die dich willkommen heißen, die dir ein geiles Getränk machen und vielleicht noch eine Pommes anbieten oder so. Und man kann da sein, mit Gleichgesinnten unterwegs sein. Und da würde ich super gerne hinkommen. So, als Mensch. Und wenn man dann vielleicht sogar auch noch dort Veranstaltungen anbietet, die einen gottesdienstlichen Bezug haben oder wo man einfach vielleicht auch einen Raum der Stille oder was weiß ich was hätte, wo man so zwischendurch sich Zeit nehmen kann. Hey, wow, geil. Ja, die Diskrepanz spüre ich daher, dass wir uns gerade in einer Phase befinden, kirchlich gesehen, kirchlich strukturell gesehen, wo es ganz, ganz viel auf Regionalisierung hinausläuft. Aufgrund von schwindenden Mitgliederzahlen und so weiter werden Einsparprozesse eingeleitet oder sind schon voll im Gange. Und müssen Gebäude abgestoßen werden. Kirche zieht sich rein örtlich, gebäudetechnisch aus den Orten zurück. Es gibt weniger Personal, die Gottesdienste machen und so weiter. Und das ist so der für mich gegenläufige Trend oder was heißt die, nicht Trend, aber gegenläufige Entwicklung, dass solche Orte unheimlich wichtig sind, im Übrigen auch zur Bekämpfung von Rechtsextremismus in Dörfern, weil genau die sich Rechtsextremisten als Strategie solche dritten Orte sich auf die Fahnen geschrieben haben, diese Lücken zu füllen und dann da mit Leuten in Kontakt zu kommen. Nur mal so am Rande gibt es ja Strategiepapiere, die man öffentlich lesen kann. Daher denke ich so, ja, das müsste Kirche tun und gleichzeitig ist so die Frage, schafft sie das? Also, oder worauf muss man verzichten, um das dann zu ermöglichen? So, ne? Das sind so die Fragen, die in mir da brennen, weil ich habe da eine große Leidenschaft, ihr merkt es, genau für solche dritten Orte. Und gleichzeitig braucht es halt Leute, die sich da engagieren. Es braucht Geld, um das aufzubauen und so weiter und so weiter. Aber dass das cool ist, dass das geil ist, das ist gar keine Frage für mich.
Also ich finde, das Schwierige an dem Ganzen ist ja in dem Artikel, den du geschrieben hast, ist ja auch eine Definition drin. Sie sind, und direkt am Anfang steht, sie sind offen und neutral. Und ich glaube, die Grundidee von Kirche ist, kann neutral sein, aber ein Kirchengebäude kann nicht neutral sein. Mhm. So, und wenn ich zum Beispiel an den ersten Korintherbrief denke, wo Paulus darüber schreibt, wie er mit dem Götzenopferfleisch umgehen sollte, wo deutlich wird, in dieser Gemeinde damals waren wirklich unterschiedlichste Menschen, die zusammengekommen sind, aus unterschiedlichsten Ständen, Bildungssituationen und so weiter und so fort. Und auch wie Gemeinde damals war. Ich glaube, Gemeinde zu dieser Zeit war viel, viel mehr das. Da war das viel weniger dieses, wir treffen uns sonntags für anderthalb Stunden maximal und dann gehen wir wieder auseinander. Ich glaube, damals war das ganz natürlich ein dritter Ort, weil die Menschen sich bei sich zu Hause getroffen haben oder irgendwo getroffen haben. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, weil das Gebäude Kirche, die Kirche mit dem Kirchturm und so weiter und so fort, das kann kein neutraler Ort sein. Mhm. Es will auch kein neutraler Ort sein. Also ich finde es auch, total Quatsch, wenn ein Kirchengebäude versuchen möchte, neutral zu sein, sondern das ist ja eben dafür da, dass es nicht neutral ist. Aber die grundsätzliche Idee von Kirche, von der Gemeinschaft der Gläubigen. Der Vorhang ist zerrissen. Jesus hat alles getan. Gott in dir, du in Gott, Jesus in dir. Das ist natürlich ein dritter Ort. Wir sind ja alle dritte Orte irgendwo. Wir könnten alle mehr dritte Orte sein. Für mich steckt auch irgendwo Mission auch irgendwie so drin. So. Ja. Und von daher ist die Idee, glaube ich, Kirche muss, oder wenn jetzt irgendjemand von der Kirche zuhört, ich glaube, Kirche sollte aufpassen, sich nicht zu sehr auf diese Idee zu versteifen und da zu sagen, wir müssen jetzt dritte Orte sein, sondern eher die Stärke dieses Ortes, eines Kirchengebäudes auszuspielen und zu sagen, nee, wir haben halt diese Kirchen, wir haben diese Gebäude und wir nutzen die in bestmöglicher Art und Weise, sondern es ist eher das, wie das da drin passiert. Also wie sieht eine Liturgie aus, wie muss es immer der Talar sein? Es gibt ja auch bei Instagram, sehe ich das immer wieder mal, Harry Styles Gottesdienste oder Helene Fischer Gottesdienste oder was auch immer. Also eher mit solchen Formaten rumzuspielen, aber jetzt so zwangsläufig zu versuchen, ein Kirchengebäude in ein Internetcafé zu verwandeln, ich glaube, das finde ich jetzt nicht so gut. Und ich glaube, da darf sich Kirche auch verändern und da wird sich, glaube ich, Kirche auch verändern. Ich glaube, das merkt Kirche gerade ganz schmerzhaft, Robin hat es ja gesagt, mit der Regionalisierung, aber auch mit den schwindenden Mitgliederzahlen so. Und weil sonst wäre es auch verstellen, sonst wäre es auch ein irgendwie sich anbiedern. Und ich glaube, das braucht es gar nicht, weil die Idee des Anliegen an sich, das ist ja total gut und richtig und wichtig. Deswegen bin ich ja auch selber Christ und finde ich das ganze Christentum-Ding ja auch eine gute Sache so. Mhm. Aber ja, also von daher, ich kann die Idee oder finde die Idee der dritten Orte schon spannend, auf jeden Fall auch. Aber würde jetzt, ne, deswegen war es mir so wichtig, am Anfang nochmal zu fragen, wovon reden wir, wenn wir von Kirche reden, wenn wir von Gemeinde reden? Und wenn wir nur von dem Kirchgebäude reden, würde ich sagen, ja, da lieber sich nicht zu verspielen, sondern eher als Kirche zu sagen, wir machen keine Komm-Struktur, wir machen eine G-Struktur, ne? Fresh X. Wir gehen zu den Leuten hin. Wir gucken, wo könnten wir das denn machen? Wo sind denn wirklich die Menschen, wenn sie schon nicht zu uns in das alte Gebäude, was 100 Jahre alt ist oder älter, wenn sie schon nicht dahin kommen, wie können wir dann die Menschen mit der frohen Botschaft, mit dem Evangelium erreichen? So? Genau.
Ja.
Ja.
Ich glaube, das ist wirklich so. Ich meine, wenn wir uns die Frage stellen, ich sage immer wieder, Kirche ist, glaube ich, da, wo die Menschen sind und das ist und welche Fragen die Menschen auch haben heutzutage oder eigentlich immer so. Und ich glaube, wenn wir sozusagen nur sagen, kommt doch einfach her, es ist doch das Angebot da, oder wir gehen dahin und fragen, was ist denn der Bedarf? Ich glaube, das verändert es schon. Das wäre irgendwie uns auch als Dienstleisterin oder Dienstleister dann irgendwie aussehen. Ich glaube, das ist, das steht ja auch in dem Artikel, finde ich. Das fände ich ganz gut, dass es natürlich auch Unterschiede gibt. Für viele Ehrenamtliche ist es immer noch der erste Ort, also so eine Art Zuhause, ne? Und die finden natürlich auch den Sonntagsgottesdienst um 9.15 Uhr total passend, und trauern dann manchen Sachen auch hinterher. Oder als zweiter Ort, ne, Arbeitsplatz und so weiter, haben wir von Robin ja gerade schon gehört. Und ich glaube, dieser dritte Ort, ich glaube, da steckt sehr viel Potenzial drin, gerade für diese immer schwinden werdenderen Kirchenmittel halt auch. Weil ich meine, dann reicht doch mal die Eisdiele, dass man sagt, hey, wir haben jetzt hier keinen Ort mehr, aber dann treffen wir uns in der Eisdiele und können dann da Karaoke machen und vielleicht auch irgendwelche Kirchenlieder singen. Großer Gott, wir loben dich beim leckeren Eis. Warum nicht? Und das hat da nichts mit, also ich höre das immer wieder, wenn ich solche Formate vorschlage auch, dass das so ein bisschen ein Anbiedern wäre. Aber das sehe ich eigentlich komplett anders, weil ich glaube, Jesus ist ja auch zu den Menschen gegangen und hat die da abgeholt, ob am Brunnen oder wenn der Zöllner dann auf dem Baum war, da ist er auch da hingegangen. Oder bei den Fischern, ich meine, das war ja auch kein kirchlicher Ort in dem Sinne, sondern ein dritter Ort. Und ich glaube, das hätte Jesus schon sehr gut gefallen, finde ich persönlich jetzt. Ich hatte euch eine Frage gestellt, wenn wir Kirche jetzt komplett neu denken dürften, ich glaube, das dürfen wir ja immer, das habe ich so ein bisschen im Konjunktiv geschrieben, wie würde sich das anfühlen? Was wäre denn für euch so ein idealer Gottesdienst sozusagen? Oder idealer, vielleicht nicht Gottesdienst, vielleicht falsch, sondern eher so ein kirchlicher Raum. Was wäre denn für euch so das, wo ihr sagen würdet, boah, da hätte ich mega Bock drauf. Wir haben schon ein bisschen was eben gehört, Thema Begrüßung, vielleicht auch, wie riecht der Raum, wo würde man sitzen? Dürfte man auch schweigen? Dürfte man zweifeln? Woran würde man merken, dass was fehlt? Oder vielleicht habt ihr so ein paar coole Ideen. Den Barista in mir, der gleich noch eine Runde Coffee Talk spielt, der auch das Setting stellt, heiß zu machen auf euren Ort. Haut mal ruhig raus. Wie ist euer Ort?
Also ich kann nur von dem Heimathafen sprechen, wo ich jetzt war, das für mich schon so mit das ideale Bild eigentlich so verkörpert. Das ist in der Neuen Denkerei. Das ist ein extremst kreativer, schön gestalteter Ort. Es gibt viele Farben, viele schöne Dinge anzuschauen, viele tolle Möbel, einen großen Raum, viele freundliche Menschen, oft auch viele sehr gut aussehende Menschen, die sehr stylisch gekleidet sind. Und ich stehe mittendrin. Ich hatte lustigerweise am Sonntag sogar meinen Rocket Beans Pulli an.
Ach cool.
Ich mit meinem Rocket Beans Pulli stand da mittendrin. Und also ich glaube, für mich sind es eher die Menschen einfach. Also das ist zwar schön, dass das so aussieht, aber ich glaube, es könnte auch hässlicher aussehen, wenn die gleichen Menschen da wären, würde ich trotzdem hingehen. So. Und das ist für mich halt irgendwie so, ich glaube, wenn ich Kirche neu denken würde, dann wäre es nicht, reißt die Gebäude ein. So. Deswegen frage ich da immer so nach. Oder es wäre für mich nicht, schreibt die Bibel neu oder schreibt die Lieder neu oder was auch immer, sondern es ist eher das. Ich musste auch meine Vorbereitung an meine Andachtspredigt denken, als ich Predikant geworden bin. Da habe ich so auf der Kanzel oben angefangen und bin dann so ganz dramatisch so während der Predigt so runtergegangen und habe gesagt, ich wünsche mir halt so Kirche auf Augenhöhe oder ich möchte in meiner Arbeit als Predikant versuchen, auf Augenhöhe zu sein. Und genau das fehlt mir dann manchmal. Ich würde mir einfach mehr wünschen, dass aber jetzt komme ich auch von Höchstchen auf Stöckchen. Allein schon, dass Menschen Predikanten werden oder auch einfach Menschen, die Bibel vorlesen dürfen, die Lesung machen dürfen und so weiter. Das ist ja alles so viel hierarchisch und viel kompliziert und komplex und eben nicht so auf Augenhöhe. Es ist oft nicht so dialogisch, ne, sondern viel wird man angepredigt in Kirche und man hört zu, man konsumiert, man ist nicht so viel partizipativ unterwegs. Also so diese ganzen... Ja. Was man eigentlich so heutzutage als Gemeindepädagoge, Gemeindereferent, als Mensch im 21. Jahrhundert vielleicht auch irgendwie weiß, dass Kirche da ankommt. Ich glaube, dann ist es nicht die Form so, ne? Es ist nicht die Form, sondern es sind die Menschen so. Es ist nicht die Tatsache, dass das in der Kirche, klar, manchmal ist es da auch schweinekalt, wenn man Winter reingeht, so, das ist auf jeden Fall auch nice, wenn man da irgendwie mal eine Stunde vorher oder vielleicht eher 3 Stunden vorher die Heizung anmacht, damit es warm ist. Aber eben nicht so dieses von oben herab, nicht dieses ich weiß es und ich bepredige dich, damit du es auch weißt, sondern wir sind gemeinsam und ich, ja, auch diese Liturgie, auch da ein bisschen mehr frei zu kommen, so schön und so sehr ich Liturgien auch liebe und auch immer mehr liebe, je älter ich werde, auch da mal die Gitarre rauszuholen und so. Also, ja, nochmal, das Herz der Kirche ist, glaube ich, genau das Richtige. Das Why der Kirche, das muss nicht geändert werden. Es ist die Form eher, es sind eher die Menschen eher, die das so machen. Und wenn ich mich ja als Mensch gesehen fühle, dann, glaube ich, ist das genau das, was Kirche erreichen will, so nehme ich es zumindest wahr. Aber das passiert halt für mich in Kirche nicht so häufig wie in anderen Gemeindeformen, die nicht evangelische Landeskirche sind. So. Ja, genau. Wieder keine Ahnung, ob das deine Frage jetzt wirklich beantwortet hat, aber...
Doch, auf jeden Fall. Das war doch cool, dass du sagen führst. Robin, wie geht's dir damit? Möchtest du reagieren? Hast du ein anderes Bild?
Du hast in dem Vorbereitungssheet geschrieben, wie würde sie sich anfühlen?
Ja, so, genau.
Ich habe sie mir nicht ästhetisch vorgestellt, sondern ich habe mir vorgestellt, was ich da fühle. Und es knüpft so ein bisschen an das an, was ich eingangs vom Deep Talk gesagt habe. Wann würde ich mich wirklich willkommen fühlen? So, das geht ja in eine ähnliche Richtung. Und ich habe mir da überlegt, wie ein Zuhause. Also erster Ort.
Ich wollte gerade sagen, genau, also eher wie ein erster Ort.
Aber nicht, dass ich da mehr Zeit verbringe, aber es ist ein... Ich komme da an, ich fühle mich wohl, es sind nette Menschen um mich rum, man teilt den Alltag, man hat echtes Interesse aneinander, man spricht vielleicht auch hin und wieder mal richtig intensiv über das Leben oder den Glauben. Einfach dieses Gefühl, hier bin ich richtig, ich gehöre dazu, hier werde ich gesehen, hier darf ich so sein, wie ich bin. Hier kann ich Gott begegnen. So, dann wäre für mich alles, was Kirche irgendwie sehr, sehr verkürzt für mich auch emotional bedeutet, erfüllt. So. Und wenn dann noch die Ästhetik natürlich stimmt, ich meine, ich gehöre auch einem bestimmten oder mehreren bestimmten Milieus an. Man ist ja nie nur ein einem Milieu zugeordnet. So, wenn dann die Ästhetik stimmt, keine Ahnung, wie bei einer Level-Up-Konferenz zum Beispiel, um das mal wieder rauszuholen.
Ja, das wäre schön.
Oder, oder viel mit Licht und Stimmung gemacht wird. Oder es einfach gemütlich ist, man sich in eine Couch reinfläzen kann und keine Ahnung. Also es ist einfach ästhetisch schön und so weiter. Dann denke ich mir, yo, das wäre etwas, wo ich mich auch gerne mit reinbegeben würde. Das wäre etwas, wo ich gerne Teil von bin, wo ich mich auch gerne selbst engagiere, um diesen Ort zu erhalten, der mir so wichtig geworden ist. Genau. Und ja, und gleichzeitig, also ich kann das andere, die anderen Gestalten von Kirche auch wertschätzen, gerade was Ruben auch meinte mit Liturgie, auch von mir aus das Hochliturgische, Thésée und so weiter, das hat alles weiterhin seine Relevanz. Im FreshX-Jargon spricht man von Mixed Economy, also ich sag mal neu oder das, was ich jetzt gesagt habe, was ich gerade an Kirche vielleicht auch ein bisschen vermisse, so nach meinem Empfinden, zumindest in dem Kontext, wo ich jetzt gerade tätig bin. Das soll nicht das Alte komplett ersetzen. Das spricht ja immer noch Leute an. So, ich glaube, also einfach, also es ist eine Vielfalt nötig für eine vielfältige Gesellschaft, um vielfältige Menschen zu erreichen und mit dieser frohen Botschaft, um es mal so klassisch zu formulieren, mit der frohen Botschaft des Evangeliums in Kontakt zu bringen und da Gemeinschaft zu ermöglichen. Und ich glaube tatsächlich, das hat Ruben gerade auch gesagt, es sind vor allem die Menschen, die entscheidend sind, weniger das, was passiert oder vielleicht auch weniger entscheidend, wie es aussieht, aber ganz oft, also ich mache ja auch Konfi-Arbeit zum Beispiel und ich denke mir jedes Mal oder immer wieder, wenn du nicht in Kirche sozialisiert bist, wenn du das erst jetzt kennenlernst, also wenn du dabei bleibst, Halleluja, da ist schon, der Heilige Geist hat schon einiges mal vollbracht sozusagen. Es wundert mich einfach nicht, dass Konfis nach der Konfirmation auch wieder weg sind. Es wundert mich nicht. Ja. Ich tue mein Bestes, um denen irgendwie auch über die Beziehungsebene da Anknüpfungspunkte zu bieten und denen Ort zu bieten, da sich wohlzufühlen und so weiter. Leider nicht so in dem Maße, wie ich es gern würde, aufgrund dieser ganzen Regionalisierungsprozesse und eher dieses auf der Metaebene arbeiten. Aber dass die im Gottesdienst häufig zumindest keine Anknüpfung finden, das wundert mich einfach nicht, weil der oft so sehr außerhalb ihrer Lebenswelt, ihrer Ästhetik, außerhalb ihrer Sprache und so weiter ist. Das, ja, so und oder das ist Uhrzeit. Nur ein oder Uhrzeit. Aber so geht es ja vielen. Also ich wünsche mir wirklich eine Kirche, wo jeder Mensch mit all den Brüchen im Leben und vielleicht auch Entscheidungen, die sie damals vielleicht sogar freiwillig auch getroffen haben, dass die willkommen sind und dass man gemeinsam auch einfach dieses Spannungsfeld Leben, nenne ich es jetzt mal, aushält und Glauben gemeinsam teilen kann. So, dass Kirche kann viel, viel bunter werden als das, was jetzt gerade zumindest, ja, das ist, was ich zumindest im Alltag so wahrnehme.
Ja, danke euch für die Bilder von Kirche. Das finde ich richtig gut, diese Offenheit, die Orientierung bei den Menschen. Ich glaube, das, was da ist, das finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist das, was wir auf jeden Fall lernen müssen. Ich erlebe das immer wieder bei dem Spiel Coffee Talk. Ich glaube, dieses, er hat ein Setting, was jetzt auch nicht unbedingt ganz stimmig ist. Da gibt es mal hinten ein Katzenbild, dann irgendwelche Sprüche, die man auch gar nicht mehr lesen kann. Und ich glaube, die Leute kommen trotzdem her, weil sie wissen, derjenige, der es anbietet, derjenige, der die Menschen ruft, ist derjenige, der es auch gut meint mit den Menschen und der versucht das Beste für die. Und das finde ich so schön an dem Spiel und das finde ich irgendwie auch schön, wenn Kirche vielleicht wirklich mehr zu diesem dritten Ort wird, wo Menschen ganz niedrigschwellig ankommen können, so wie sie eben sind. Egal mit welchen Bedürfnissen oder egal mit welchen, ja, vielleicht auch Orientierungen sie kommen. Ich glaube, da müssen wir uns viel, viel mehr anstrengen, um das in Angriff zu nehmen, dass es Wirklichkeit wird. Ich danke euch sehr. Wenn ihr Bock habt, weiteres zu hören, viel mehr zu hören von uns, dann schaltet gerne ein, ob jetzt nachher bei den Streams auf Twitch oder bei YouTube, unserer Videoplattform, unserem Podcast. Das war jetzt der 28. Podcast. Wir haben noch viel mehr in Pipeline aufgenommen, was noch veröffentlicht wird. Freut euch auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall ansprechbar. Wir haben Bock auf Veränderungen. Wir haben Bock auf ganz viele neue Sachen. Da könnt ihr schon mal in Zukunft gespannt sein. Da haben wir ganz viel im Köcher. Unser Fallköcher ist riesig groß. Liebe Grüße an Robin.
Vielen Dank. Also ein Bild, was mich sehr anspricht.
Ja, siehst du mal, ne? Gucken wir hier zum Abschluss auch noch so ein Bild, ne? Aber dann sage ich mal, ich bereite euch jetzt einen richtig leckeren Matcha Latte oder ein Wasser oder einen Kaffee oder einen Tee vor. Und du schaltest ein, abonnierst und teilst unseren Content. Freuen uns auf Kommentare, Rückmeldungen. Und wir wünschen dir, liebe Hörer, liebe Hörerin, alles Gute, Gottes Segen und Game on. Wir hören uns.
Ciao.
Ciao, mach's gut.
Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.